Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, dieses Wort, das du uns schenkst, in der Bibel richtig zu verstehen. Herr, und dass es nicht einfach nur menschliche Gedanken sind, die wir uns darum machen, sondern dass wir erkennen, was du willst. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, warum ist der Mensch so, wie er ist? Der Mensch des Menschen Wolf, Homo homini lupus, so hat es der Philosoph Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert in Anlehnung an einen alten römischen Dichter geschrieben, der Mensch des Menschen Wolf, und kaum einer wagt ihm darin zu widersprechen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum erleben wir in unserer Gesellschaft diese heftigen Angriffe auf die Schöpfungsordnung? Und warum ist das nicht nur heute so, sondern in allen Epochen immer wieder der Fall gewesen? Viele haben sich um Antworten bemüht, um philosophische Antworten, historische Antworten, biologische Antworten, psychologische Antworten. Aber wer hat den Überblick? Und welcher Mensch wollte sich anmaßen, hier ein sicheres Urteil zu formulieren? Wir sind angewiesen auf Gott selbst. Wir haben es nötig, dass Gott uns seine Antwort aufschließt. Und deshalb studieren wir die Bibel. Deshalb studieren wir die Bibel mit angehaltenem Atmen. Und wir studieren sie mit Demut. Und wir studieren sie mit dem Gebet: Herr, lass uns dich richtig verstehen. Das ist unsere Bitte, die uns immer wieder begleitet, wenn wir das Wort Gottes studieren. Und wir freuen uns, dass dieses Studium auch viele mit uns teilen, die nicht hier in Hannover direkt dabei sein können, sondern irgendwo über das Internet und den Download mit uns verbunden sind, in Deutschland und weit darüber hinaus bis nach Haifa, wie wir wissen. Grüße überall dorthin, und zum Anfang des Jahres, und Januar kann man ja sagen, ist noch irgendwo Anfang des Jahres, da wollen wir auch diese Predigthörer alle einmal herzlich grüßen und ihnen Gottes Segen wünschen und sagen, dass wir uns freuen über diese Verbindung und auch über alle Rückmeldungen, die wir daraus bekommen. Wie gut, dass Gott uns in seinem Wort echte Antworten gibt und dass er uns unsere Not nicht nur erklärt, sondern dass er uns auch zeigt, wie wir da herauskommen. Und zu den Bibelstellen, die unser Menschsein besonders gründlich durchleuchten, aufdecken, gehört eben auch der Römerbrief. Geschrieben wurde der Römerbrief von Paulus, und wir haben am letzten Sonntag nochmal seinen geistlichen Werdegang miteinander angesehen, geschaut, wie er Christ wurde. Aber offenbart wurde der Römerbrief von Jesus selbst. Paulus macht es auch deutlich. Ich sage hier nicht einfach das, was mir eingefallen ist, sondern ich spreche als ein Bote, als ein Knecht Jesu Christi. Und im September letzten Jahres hatten wir begonnen mit dem Römerbrief, waren bis Kapitel 1, Vers 21 gekommen, und dort nehmen wir den Faden jetzt wieder auf. Zur Erinnerung, in Vers 17, Römer 1, 17, hat Paulus gesagt, Gott hat für uns einen genialen Rettungsplan. Gott hat für uns eine geniale Rettungsaktion unternommen durch Jesus. Er schenkt uns seine Vergebung, er schenkt uns seine Gerechtigkeit, obwohl wir das nie verdient hätten, nur weil Jesus für uns die Strafe am Kreuz getragen hat, und wir kommen in den Genuss dieser Gerechtigkeit. Wir werden Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus, einzig und allein. Aber nachdem das gesagt ist, könnte ja sofort die Frage auftauchen, warum ist das überhaupt nötig, gerettet zu werden? Warum muss ich überhaupt gerettet werden? Und die Antwort hat Paulus ganz deutlich gegeben: weil wir Menschen uns meilenweit von Gott entfernt haben und weil wir gerechterweise unter Gottes Zorn stehen. Jeder Mensch. Und das haben wir entfaltet in der Predigt vom 17. November. Sie können das gerne über www.beg-hannover.de nochmal nachhören. Und diese Aussage, die Paulus dort macht, in den Versen 18 bis 21 von Römer 1, die ist so radikal, dass er sie ausführlicher begründen muss. Und das macht er in den Versen, die wir nun heute studieren wollen. Da beschreibt er eine Abwärtsspirale. Und wir fragen, wie sind wir eigentlich in diese Abwärtsspirale hineingekommen, die uns immer weiter von Gott wegtreibt? Das ist unser Thema heute Morgen, der Mensch in der Abwärtsspirale. Der Begriff Abwärtsspirale kommt ja unter anderem in der Wirtschaft vor oder auch in der Soziologie. Vereinfacht gesagt, Abwärtsspirale heißt, verschiedene Faktoren greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig und bewirken so eine zunehmende Verschlechterung der Situation. Das ist Abwärtsspirale. Die englische Übersetzung Downward Spiral oder aber auch, fand ich sehr interessant, Race to the Bottom. Ein Rasen auf den Abgrund zu. Race to the Bottom. Das ist Abwärtsspirale. Ein ähnlicher Begriff, Teufelskreis. Man steckt drin wie der Hamster im Rad und kommt nicht mehr raus. Und in einem solchen Teufelskreis, in einer solchen Abwärtsspirale sieht der Apostel Paulus uns alle. Alle Menschen von Natur aus gefangen. Und er sagt, wenn du deine Situation verstehen willst, dann musst du das wissen. Dann musst du diese Abwärtsspirale kennen, damit du ihr entkommen kannst. Wir wollen uns dem nun stellen, heute und nächsten Sonntag. Römer 1, Abvers 21. Ich lese aber noch einmal die Verse 18 mit dazu und den ersten Abschnitt. Römer 1, Abvers 18 lese ich nochmal und ab Vers 18 haben Sie den Text auch auf Ihrem Gottesdienstzettel nach der Schlachter 2000 Übersetzung. Da schreibt Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern in ihren Gedanken sind sie in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Und gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in unwürdige Gesinnung, zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Dieser Absatz ist deswegen bekannt, weil er eine der berühmten Bibelstellen zum Thema Homosexualität enthält, die Verse 26 und 27. Was Paulus hier meint, wird in seiner Tiefe nur deutlich, wenn man den ganzen Zusammenhang in den Blick nimmt. Ausgangspunkt, Paulus sagt, eigentlich müsste jeder Mensch an Gott glauben. Eigentlich müsste jeder Mensch Gott ehren. Die Voraussetzungen dafür sind denkbar günstig. Das ist Vers 20, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Eigentlich gute Voraussetzungen, Gott zu erkennen. Wie kompliziert zum Beispiel allein der Mensch ist. Das kann nicht durch Zufall entstanden sein, die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges, des menschlichen Herzens etwa. Ich darf die Zahl nochmal nennen, 2,7 Milliarden Mal, genauer gesagt 2 Milliarden 759 Millionen 400.000 Schläge macht das Herz in 75 Jahren bei einem konstanten Puls von 70 Schlägen pro Minute. Eine hochinteressante Zahl. Und ein Mediziner schrieb dazu, ich kenne keine Maschine, die den gleichen Arbeitsschritt 2,7 Milliarden Mal ausführen kann, ohne nicht einmal für längere Zeit auszufallen. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Und wie kann es aber passieren, dass die Menschen Gott trotzdem diesen Glauben verweigern? Wie kann es passieren, dass viele sich überhaupt weigern, ihn nur als Schöpfer anzuerkennen? Da hört es ja schon auf. Und Paulus entfaltet, wie es dazu kommen konnte, aus Gottes Perspektive. Er sagt, wir sind drin in einem Teufelskreis, in einer Abwärtsspirale. In diese Spirale werden wir einerseits hineingeboren durch die Erbsünde, aber an dieser Abwärtsspirale tragen wir auch selber Verantwortung, weil wir uns immer wieder dafür entscheiden, weil wir mitmachen. Und deswegen sagt er am Ende von Vers 20, sie haben keine Entschuldigung, keiner kann sich rausreden. Also, wie kam es dazu? Erster Schritt, verweigerte Anbetung. Wenn Sie mitschreiben, ist das Punkt 1, erster Schritt, verweigerte Anbetung. Diese Diagnose zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Text. Das haben Sie in Vers 21. Zum ersten Mal, obgleich Sie Gott erkannten, haben Sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Das haben Sie in Vers 25. Sie haben nicht dem Schöpfer die Ehre und den Gottesdienst erwiesen, sondern dem Geschöpf. Und Sie haben es nochmal in Vers 28, Sie haben Gott nicht der Anerkennung gewürdigt, die ihm zusteht. Also das ist ein roter Faden, der sich durch diesen Text zieht, verweigerte Anbetung. Der Mensch ist so, wie er ist, weil sein Verhältnis zum Schöpfer kaputt ist. Das ist der Grund. Die eigentliche Bestimmung, zu der wir geboren sind, wir haben das ja gesungen eben in dem Lied und wir haben es gehört im Psalm 19, den Bruder Donner uns vorgelesen hat, unsere eigentliche Bestimmung, wir sind dazu da, Gott anzubeten, ihn zu ehren und uns an ihm zu freuen. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind dazu bestimmt, Gott als den anzuerkennen, der er ist. Und in einem berühmten Katechismus aus England, dem Westminster-Katechismus, heißt es, die wichtigste Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verehren und sich auf ewig an ihm zu freuen. Das ist unsere Bestimmung, Gott zu ehren und uns auf ewig, uns für immer in ihm und an ihm zu freuen. Das ist unsere Bestimmung. Und dazu hat Gott uns gemacht. Darin finden wir Menschen unser Ziel. Darin finden wir Menschen unseren eigentlichen Lebenssinn, weil Gott das so vorgesehen hat. Im Psalm 29 zum Beispiel sagt David, bringt dem Herrn da, ihr Himmlischen, bringt da dem Herrn Ehre und Stärke, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens und betet den Herrn an. Dazu sind wir da, Psalm 29, Vers 1. Oder wenn wir sehen, wie Paulus das im Neuen Testament beschreibt, in 1. Korinther 10, Vers 31, da schreibt er den Christen, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. In allem seid ihr dazu da, diesen heiligen Gott, der euch gemacht hat, zu ehren, zu rühmen und ihn anzubeten. Das ist eure Bestimmung. Und gerade dagegen wehrt sich der Mensch. Der Mensch praktiziert Gott gegenüber genau das Gegenteil von Anbetung. Er praktiziert Stolz. Anstatt dass wir uns vor Gott beugen, wollen wir uns über Gott erheben. Wir wollen jedenfalls nicht abhängig von ihm sein. Und schauen Sie, wie tief ist diese Tragik. Das zeigt Psalm 19, den wir gehört haben. Die ganze Schöpfung singt das Lob des Schöpfers. Alles, was atmet, alles, was lebt, stimmt in den Jubel der Schöpfung ein. Das ist die Bestimmung. Und derjenige, den Gott zur Krone der Schöpfung ausersehen hat, derjenige, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen hat, derjenige, dessen Loblied Gott am wichtigsten ist, der verweigert ihm die Anbetung. Das ist die Tragik. Der verweigert ihm die Verehrung, der verweigert ihm die Liebe, der verweigert ihm die Hingabe, den Gehorsam, die Treue, alles. Das ist unsere Not. Und der verweigert ihm dann auch den Dank. Das ist die Folge in Vers 21. Ne? Sie haben Gott nicht als Gott geehrt und sie haben ihm nicht gedankt. Und mit Dank ist hier nicht so eine höfliche Formalität gemeint, dass ich mal Danke sage, weil sich's so gehört. Sondern damit ist eine Herzenshaltung gemeint. Ist deine innere Herzenshaltung bestimmt vom Dank für das, was dein Schöpfer dir schenkt, jeden Tag? Sie haben ihn nicht geehrt, sie haben ihm nicht gedankt. Undankbarkeit ist die Folge von verweigerter Anbetung. Und damit sind wir drin in der Abwärtsspirale. Das ist der erste Schritt, das ist die Hauptsünde, das ist die Urform aller Sünde. Dass wir Gott die ihm zustehende Ehre und Anbetung verweigern. Das macht Paulus hier deutlich. Und von dort nimmt dann die Eigendynamik der Abwärtsspirale immer mehr an Fahrt auf. Race to the bottom. Wir rasen auf den Abgrund zu und das Gefälle wird immer steiler. Und aus der verweigerten Anbetung folgt dann als zweiter Schritt ein verirrtes Denken. Also zweiter Schritt, verirrtes Denken. Das ist ja eine sehr naive Annahme, die viele Leute haben, dass sie sagen, ja, unser Denken ist ja mehr oder weniger neutral, unser Denken ist ja mehr oder weniger unabhängig von unserem Glauben. Der gesunde Menschenverstand wird schon merken, wenn er gravierend im Irrtum ist. Und Paulus sagt, Leute, das ist naiv, so zu denken. Das ist naiv, das zu glauben, dass der gesunde Menschenverstand in der Regel das Richtige schon findet. Und er macht das hier klar in Vers 21 am Ende, da sagt er, in ihren Gedanken sind sie dem Nichtigen verfallen. Verstehen Sie, das ist ein Problem unseres Denkens. Ihr unverständiges, man könnte etwas frei übersetzen, ihr unbelehrbares Herz wurde verfinstert. Beim Herzen geht es auch ums Denken in der Bibel. Das Herz ist nie einfach nur ein Gefühlsorgan, sondern es geht um unsere ganze Persönlichkeit, unser Wollen, unser Urteil, auch unser Denken. Und das führt dann zu dieser krassen Selbsttäuschung in Vers 21. In ihrer Weisheit sind sie zu Narren geworden. Und Vers 24 wieder, ihr Herz wird von falschen Trieben bestimmt. Sie sind Getriebene und wissen es gar nicht. Und daraus folgt Vers 25 wieder das Denken betroffen. Sie können Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden. Das ist schlimm, wenn wir Wahrheit und Lüge nicht mehr differenzieren können, wenn wir das nicht mehr auseinanderbekommen. Und sie haben, Vers 28, eine unwürdige Gesinnung. Da steht auch wieder ein Wort für Denken. Im Griechischen, man könnte das übersetzen, sie haben ein unbrauchbares Denken. Sie haben einen unfähigen Verstand. Luther übersetzt einmal, in Luther 84 in der Übersetzung heißt es, sie haben einen verkehrten Sinn. Das Denken ist verdreht. Und der Begriff für unfähig, Adokimos, der da steht, der wurde für Metall verwendet, das man nicht mehr verkaufen konnte, weil es unrein geworden war, weil es wertlos geworden war. Der Mensch, den Paulus hier beschreibt, der ist nicht mehr fähig zu einem klaren, realistischen Urteil, dass der Wahrheit gemäß wäre, dass sachgerecht wäre, dass die Situation zutreffend erfassen würde. Das ist das Problem. Klar, in bestimmten Alltagsfragen, da kommt der Mensch auch ohne Gott klar. Und Sprachen lernen, mathematische Gleichungen lösen, volkswirtschaftliche Zusammenhänge erkennen, medizinische Gesetzmäßigkeiten anwenden, das alles kann der Mensch, auch wenn das Verhältnis zu seinem Schöpfer zerstört ist, so einigermaßen wenigstens. Aber die entscheidenden Fragen, die Fragen, von denen Immanuel Kant zu Recht gesagt hat, dass sie den Menschen umtreiben. Wo komme ich her? Wozu bin ich da? Was soll ich tun? Worauf darf ich hoffen? Was wird aus meiner Zukunft? Was wird nach dem Tod? Da ist der Mensch total hilflos. Wer dem Gott der Bibel die Anbetung verweigert, der muss an diesen Fragen letztlich scheitern. Der wird manches trotzdem richtig erahnen. Einfach weil er noch den Abdruck des Schöpfers an seiner Seele trägt. Aber der wird nicht zu tragfähigen Antworten kommen, die den Alltagstest bestehen können. Vorgestern sprach ich mit einem säkularen Moslem, der hier in Deutschland im Finanzwesen arbeitet. Und ich erzählte ihm von einem christlichen Unternehmer, der von Gott seine Maßstäbe hat und der deswegen großen Wert darauf legt, seine Mitarbeiter würdevoll zu behandeln und rücksichtsvoll und transparent zu sein und verlässlich. Und da wich mein Gesprächspartner freundlich aus und sagte, tja, es ist sicher gut, man braucht irgendeine Leitlinie für sein Handeln, aber es ist eigentlich egal, wo die herkommt, die muss nur irgendwie gut sein. Und da habe ich gelacht und gesagt, das ist gerade der entscheidende Punkt. Von wem kommt die gute Leitlinie? Ich habe gesagt, da müssen wir nächstes Mal nochmal weitersprechen. Und darum geht es Paulus hier, sie kommt nur von Gott. Er sagt, nur von dem wahren Gott. Und wenn du dem wahren Gott die Anbetung verweigerst, dann wirst du an den entscheidenden Punkten immer tiefer in ein verirrtes, verwirrtes Denken hineingleiten. Und das gilt erst recht für die wichtigste aller Fragen, für die Frage nach Gott. Psalm 14, Vers 1 sagt, die Toren sprechen in ihren Herzen, es gibt keinen Gott. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist verirrtes Denken. Gegen die Evidenz von Römer 1, Vers 20. Gegen die offensichtliche Macht Gottes, die in der Schöpfung erwiesen wird. Und das ist ein typisches Kennzeichen eines verirrten Denkens, dass der Betroffene es nicht merkt. Sonst würde er ja nicht so denken, ja? Im Gegenteil, der hält sich für den größten Durchblicker. In ihrer Weisheit sind sie zu Toren geworden, sagt Paulus hier in Vers 22. Und das ist eigentlich die Kurzbeschreibung einer bibelkritischen Theologie, die sich zum Richter über das Wort Gottes aufschwingt. In ihrer Weisheit sind sie zu Toren geworden. Martin Lloyd-Jones, der große englische Prediger des 20. Jahrhunderts, hat das einmal so formuliert. Er hat gesagt, das Abrutschen der Kirche hin zur Bibelkritik wodurch beinahe das lebendige Evangelium zerstört wurde, kann man zu jener Stunde zurückverfolgen, als der Mensch anfing, Gottes Offenbarung durch seine eigene Philosophie zu ersetzen. Das ist der Punkt. Wenn wir anfangen, Gottes Offenbarung in seinem Wort zu ersetzen durch die Gedankengebäude, die wir uns selber gebaut haben. Und Warren Wiersbe, ein anderer Theologe, sagt, es ist interessant, man the worshipper became man the philosopher. Also der Mensch fing an als Anbeter Gottes und er wurde zu einem Philosophierer. Und dann fährt Wiersbe fort, aber seine selbsterdachte Weisheit offenbarte nur seine Torheit. Hilflos. Und gegen diese Unterwanderung musste sich die Gemeinde Jesu in allen Jahrhunderten zur Wehr setzen. Sie musste in allen Jahrhunderten darauf achten. Und bis heute ist es so, dass Gottes Offenbarung in seinem Wort nicht ersetzt wird durch eine brüchige, menschliche, konstruierte, relativistische Philosophie. Hier steht in Vers 21 wörtlich, in ihren Gedanken sind sie dem Nichtigen verfallen. Und man könnte es etwas freier übersetzen, bei ihrem Versuch, die wichtigen Fragen ohne Gott zu beantworten, haben sie sich verstiegen in wüste Spekulationen. Und die Philosophiegeschichte liefert den Beweis für diese These. Die Philosophiegeschichte, gerade seit der Renaissance, ist eine erfolglose, verzweifelte Suche nach Wahrheit. Und das ist ein Kennzeichen der Neuzeit, dass man eine Regel aufstellt und dass man sagte, der menschliche Verstand kann überall nach Wahrheit suchen, nur nicht an einer Stelle, nur nicht in der Bibel. Die scheidet von vornherein aus. Wer mitspielen will in unserem Sandkasten, den wir Wissenschaft nennen, der muss sich gefälligst an diese Regel halten. Der darf nicht die Bibel ins Spiel bringen. Der muss mitspielen, als ob es Gott nicht gäbe. Ecce Deus non daretur. Und da sehen wir die Folgen. Wer Gottes allgemeine Offenbarung in der Natur ablehnt, Vers 20, der wird erst recht seine spezielle Offenbarung in der Bibel ablehnen. Und Psalm 19 sprach ja von beiden Offenbarungen, in der Natur und in der Bibel. Und Immanuel Kant hat es dann auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, Wahrheit kann auf keinen Fall natürlich offenbart werden. Es gibt kein religiöses Buch, das uns irgendeine sinnvolle Auskunft über die Wirklichkeit geben könnte. Da ist ein dicker, eiserner Vorhang zwischen dem Jenseits und dem Diesseits. Und es kann keiner irgendeine vernünftige Aussage über Gott machen. Und es kann keine Offenbarungsquelle geben, die uns darüber informieren dürfte. Und das hat man weitestgehend geglaubt. Und was ist dabei herausgekommen? Bei dieser philosophischen Suche nach Wahrheit? Sie können das durch die Jahrhunderte hindurch nachweisen. Am Ende steht die totale Hilflosigkeit der Postmoderne. Am Ende sind wir in unserer Zeit angekommen, wo die postmodernen Philosophen sagen, Leute, es lohnt sich nicht, nach Wahrheit zu fragen. Lasst es bitte bleiben. Es gibt keine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit, er hat seine Wahrheit, wir haben unsere Wahrheit, ihr habt eure Wahrheit. Mehr können wir nicht sagen. Und die Historikerin Gertrud Himmelfarb, die habe ich schon oft zitiert, die hat die Ratlosigkeit, die aus dieser Haltung kommt, so charakterisiert. Sie hat gesagt, Postmodernismus ist die Leugnung der Idee an sich von Wahrheit, Realität, Objektivität, Vernunft oder Fakten. Das sind alles Worte, die jetzt vom Postmodernismus nur noch in Anführungszeichen geschrieben werden. Es gibt keine Wahrheit mehr, es gibt nur noch Wahrheit in Anführungszeichen, es gibt nur noch Objektivität in Anführungszeichen, es gibt nur noch Fakten in Anführungszeichen. Es ist alles offen, es ist alles fragwürdig, es ist alles ein einziges großes Fragezeichen. In ihrer Weisheit sind sie zu Narren geworden. Und damit sind wir schon längst auf der dritten Stufe der Abwärtsspirale angekommen. Verweigerte Anbetung, verirrtes Denken. Und das Dritte, was Sie festhalten können, ist verkehrter Glaube. Man könnte auch sagen, verkehrte Religiosität oder ganz einfach Götzendienst. Verkehrter Glaube. Und das beschreibt Paulus nun in Vers 23. Wenn er sagt, und sie haben eben dann als Folge die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das haben sie draus gemacht. Und in Vers 25 beschreibt er diesen Götzendienst nochmal. Das ist klassischer Götzendienst, der hier beschrieben wird, auch in der Begrifflichkeit. Der Mensch betet an, was er zuvor selbst gemacht hat, sei es mit seinen Händen oder mit seinen Gedanken. Der Mensch betet das an, was er selbst gemacht hat, mit seinen Händen oder seinen Gedanken. Also aus verweigerter Anbetung wird verirrtes Denken und aus verirrtem Denken wird verkehrter Glaube. Und wissen Sie, verkehrter Glaube, das ist mehr als nur falscher Glaube. Wir sagen ja oft, der fährt in die verkehrte Richtung, der fährt in die falsche Richtung. Aber verkehrt, das Wort, was hier in der Bibel steht, vertauscht, das meint noch mehr, das ist genau ins Gegenteil verkehrt. Also nicht nur falsch, sondern ins Gegenteil verkehrt. Das meint verkehrter Glaube. Wir könnten auch sagen, pervertierter Glaube. Und deshalb taucht in diesen Versen das dreimal das griechische Wort für vertauschen bzw. für verkehren auf. Es ist immer das gleiche Grundwort. Was wird hier verkehrt und vertauscht bei diesem verkehrten Glauben? Vers 23, sie haben verkehrt die Herrlichkeit des ewigen Gottes gegen das Bild des sterblichen Menschen. Statt Gott anzubeten, beten sie Götzenbilder an. Und dann nochmal Vers 25. Sie haben verkehrt und vertauscht die Wahrheit gegen die Lüge. Die Anbetung des Schöpfers gegen die Anbetung des Geschöpfes. Und dann taucht das Wort noch ein drittes Mal auf. In Vers 26. Sie haben vertauscht in der Folge dann den natürlichen Geschlechtsverkehr gegen den unnatürlichen Geschlechtsverkehr. Vertauscht, vertauscht, vertauscht. Und hier steht im Griechischen immer das gleiche Grundwort. Und dieser Ausgangspunkt für all diese Verkehrungen und all diese Vertauschungen und all diese, wir würden sagen, Pervertierungen, ist der verkehrte Glaube, der aus einem verirrten Denken kommt, das aus einer verweigerten Anbetung erwächst. Das ist die Abwärtsspirale, die Paulus hier zeigt. Und verstehen Sie, was hier für jeden von uns auf dem Spiel steht? Unser Herz ist kein Vakuum. Wo Gott auszieht, da ziehen die Götzen ein, sagt Paulus. Glaube, dem die Tür versagt, hat Geibel gedichtet, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Also wer dem wahren Gott die Anbetung verweigert, der wird irgendwann vor falschen, toten Götzen knien müssen. Das ist die Logik. Und genau so, sagt Paulus, haben wir es gemacht. Wir haben die Herrlichkeit, Vers 23, des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild. Und hier hilft uns Luthers Erklärung des ersten Gebots. Sie wissen, im ersten Gebot sagt Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Luther hat das sehr schön erklärt. Er hat gesagt, was ist dein Gott, woran du dein Herz hängst? Das ist dein Gott. Und die Logik ist, an irgendetwas musst du dein Herz hängen. Und wenn du dein Herz nicht an den wahren Gott hängst, woran hängst du es dann? Der hat das dann an anderer Stelle noch mal etwas weiter ausgeführt. Er hat gesagt, es ist mancher, der meint, er habe Gott und alles genüge, wenn er Geld und Gut hat. Er verlässt sich darauf und brüstet sich damit so steif und sicher, dass er auf niemand etwas gibt. Sie, ein solcher, hat auch einen Gott. Der heißt Mammon. Und dann weiter. Ebenso, wer darauf vertraut und trotz, dass er großes Wissen, Klugheit, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott. Aber nicht diesen rechten, alleinigen Gott. Einen Gott haben heißt etwas haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Sagt Luther, worauf vertraut ihr Herz gänzlich? Woran glaubst du? Was immer es ist, sofern es nicht Jesus ist, ist es ein verkehrter Glaube und er wird dich nicht retten können. Und so macht der Mensch sich seine eigene Religion. Jeder. So oder so. Auch der Agnostiker, auch der, der sagt, man kann gar nichts wissen, macht sich seine eigene Religion. Und was meinen Sie, steht in der Hitliste der Götzen auf Platz 1? Hier in Vers 23 sehen Sie es. Der Mensch. Mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen gleicht. Und dann kommen irgendwann noch die vierfüßigen Tiere und die Vögel und so weiter. Am Anfang steht der Hitliste, steht der Mensch. Und das ist die Illusion, die der Teufel uns schon beim Sündenfall vorgegaukelt hatte. Er hatte gesagt, ihr werdet sein wie Gott. Und so macht der Mensch, den doch Gott zu seinem Bilde erschaffen hatte, sein eigenes Bild zu Gott. Das ist die Vertauschung, auf die Vers 23 den Finger legt, ja. Und der Spötter und Gotteslästerer Voltaire, der hat diese Verkehrung, diese Perversion messerscharf gebrandmarkt. Voltaire hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, Gott machte den Menschen nach seinem Bilde und der Mensch revanchierte sich und hat Gott den gleichen Gefallen. Das ist sehr ironisch gesagt. Also Gott machte den Menschen nach dem Bilde Gottes und der Mensch revanchierte sich und machte Gott nach dem Bild des Menschen. Er erfand sich, er bildete sich seinen Gott nach menschlicher Vorgabe. Und so betet sich der Einzelne selber an. Und wir sprechen ja auch nicht umsonst von der Egomanie, von den Egomanen, die sich um ihr eigenes Ego drehen, die sich selber anbeten in dem, was sie tun. Und das geht bis ins Triviale. Reinhard May der vieles Nette geschrieben hat, aber sagt es eben auch so: Ich glaube, es zählt im Leben nur in der Tat, dass, wie es auch mit dir umspringt, du vor dir selbst gerade stehen kannst. Das heißt, du bist dein eigener Gott. Hauptsache, du kannst vor dir selbst bestehen. Hauptsache, du kannst vor dir selbst gerade stehen. Dann ist schon in Ordnung. Und Voltaire konnte über die Selbstvergötzung des Menschen lästern, weil er nicht damit rechnete, sich jemals vor Gott verantworten zu müssen. Der war ja so naiv, dass er glaubte, es gäbe Gott nicht. Und Paulus weiß es besser. Und Paulus weiß, dass hier für jeden von uns viel auf dem Spiel steht. Und deshalb präsentiert Paulus diesen Befund nicht als eine akademische These. Und ich hoffe, Sie merken das auch, dass ich auch diesen Befund nicht als eine akademische These hier präsentiere, sondern Paulus leidet unter dieser Diagnose, weil er die Konsequenzen sieht. Weil er sieht, dass uns das kaputt macht, weil er sieht, dass uns das von Gott wegtreibt, weil er sieht, dass uns das in die Hölle wirft. Auf ewig. Darum leidet er darunter. Und wenn Sie das Ende von Vers 25 anschauen, da ist es, als ob er mal kurz ausbrechen wollte aus der Darstellung dieser falschen Gedanken, indem er einfach mal wieder Gott anruft und sagt, Sie vertauschen die Wahrheit mit der Lüge und Sie haben dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Da schiebt er mal ein Gebet dazwischen. Endlich mal wieder zu Gott reden, weil das nicht mehr aushält, diese falschen Gedanken unserer Sünde hier zu entfalten. Und wir sehen, je tiefer der Mensch sich in seinen Götzendienst verstrickt, umso absurder werden die Altäre, vor denen er sich niederwirft. Der Mensch entwickelt sich nicht nach oben vom primitiven Götzendienst zum Atheismus oder so, wie das viele behauptet haben, sondern er sinkt immer tiefer. Und Paulus sagt hier in Vers 23, was haben sie sich alles für Götzenbilder gemacht? Nicht nur gleich dem vergänglichen Menschen, sondern da steht auch gleich den Vögeln. In Rom gab es den Adler, den man angebetet hatte, in Ägypten Storch und Falke als Götzenbild. Dann vierfüßige Tiere, sagt Paulus, denken wir nur an das goldene Kalb, das Israel selbst sich als Götze gemacht hatte, oder die Bullen in Ägypten oder andere antike Götzen. Es wurden Ratten angebetet, Mäuse, Bilder von Elefanten oder von Krokodilen. Wozu ist der Mensch fähig? Vierfüßige Tiere, kriechende Tiere. In Ägypten hat man den Blatthornkäfer teilweise göttlich verehrt und ein Bild von ihm als Götzenbild genommen. Und in Assyrien wurden Schlangen angebetet. Und die Propheten haben davor gewarnt. Jesaja hat das ja beschrieben, die ganze Machtlosigkeit dieser Götzenbilder. Und ich empfehle Ihnen sehr, wir haben jetzt nicht die Zeit, das ausführlich zu lesen. Lesen Sie mal Jesaja 44 dazu. Wo Jesaja das beschreibt und sagt, der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit einem Stift, Jesaja 44, Vers 13. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt und wie einen schönen Menschen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich. Auch zündet er es an und backt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet es an. Ja, Jesaja sagt, Leute, was macht ihr? Ihr haut Holz und dann backt ihr Brot auf dem Feuer und baut euch Möbel daraus und einen Gott. Und dem betet ihr an. Das ist Götzendienst. Und manche Zeitgenossen fühlen sich darüber so erhaben. Die sagen, ach, das ist ja so primitiv. Damals die mit ihren Götzen. Aber wissen Sie, es gibt heute auch Götzendienst. Nur die Form der Götzen hat sich zum Teil geändert. Wenn überhaupt. Wie viel Astrologie gibt es? Schauen Sie mal ins Telefonbuch, wie viele Okkultisten, die ihre Dienste anbieten und die davon offensichtlich ganz gut leben können, Handlinien lesen, Wahrsagerei, vermeintliche Totenbefragung, Horoskope. Wie viel Aberglaube und Götzendienst gibt es in dieser Hinsicht? Und wem das zu derbe ist, dem bleiben andere Idole, an die er sein Leben hängt, in die er seine Leidenschaft investiert. Manche Leute sagen, Fußball ist mein Gott. Und manche Fußballhymnen, die im Stadion gesungen werden, klingen auf den ersten Blick so ähnlich wie unsere Lieder, wie unsere Gottesdienstlieder. Also, Sie wissen ja, ich stehe Hannover 96 nicht ganz feindlich gegenüber, aber die haben auch einen Stadionsong, der heißt 96 Alte Liebe. Und da wird dann folgendermaßen gesungen, niemals, und das singen die Fans dann alle miteinander, niemals allein, wir gehen Hand in Hand, zusammen sind wir groß und stark wie eine Wand. Und dann, wir danken dir, und das du ist Hannover 96, wir danken dir, du hast uns viel gegeben, du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96 Alte Liebe. Stell dir vor, das ist Götzendienst. Wir danken dir, du hast uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. Andere vergötzen die Sexualität. Kommen in ihren Gedanken nicht davon weg, kreisen ständig wieder darum. Sind wie gebunden daran. Und die stärksten Götzen sind vielleicht jene, die man nicht direkt mit Händen greifen kann. Gedankengebäude, Ideologien, intellektuelle Götzen, von denen Menschen das Heil erwarten. Der Nationalsozialismus war so ein Götze, der Kommunismus, aber auch andere Ideologien, der Glaube an die Allmacht der Vernunft, der Glaube an das Gute im Menschen, der Glaube an die Evolution, dass alles durch Zufall wurde, was ist, und dass kein Gott diese Welt geschaffen hat. Und all diese Ideologien, diese Theorien, diese Gedankengebäude macht Paulus deutlich, dahinter stehen Mächte, die letztlich im Dienst des Teufels stehen, die letztlich alle dazu beitragen, dass Menschen nicht Gott vertrauen, dass Menschen von dem lebendigen Gott weggezogen werden, weil der Teufel nur das eine große Ziel verfolgt, dass wir unserer Bestimmung nicht entsprechend leben, dass wir unsere Bestimmung verfehlen, dass Gott die Anbetung geraubt wird und uns die Ewigkeit im Himmel. Und dazu können Ideologien einen wunderbaren Hilfsdienst leisten, verkehrter Glaube, Götzendienst. Und dann folgt noch ein vierter Schritt, den werden wir heute nur anschauen und dann beim nächsten Mal genauer uns noch vornehmen müssen. Also erstens verweigerte Anbetung, zweitens verirrtes Denken, drittens verkehrter Glaube und schließlich viertens verdientes Urteil. Gott spricht sein verdientes Urteil und Vers 24 beginnt mit einem auffälligen Deswegen. Das steht auch im griechischen Grundtext so. Darum, also jetzt kommt ein großer Doppelpunkt. Weil das alles so gelaufen ist. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf die Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Dieser Schlüsselbegriff dahingegeben kommt dreimal vor in diesen Versen. Vers 24, in Vers 26 und in Vers 28. Wie ein mächtiger Refrain. Gott hat sie dahingegeben. Er hat sie dahingegeben. Und das ist ein starkes Verb. Im Griechischen steht da paedoken. Das heißt, wenn ein Gefangener dem Gericht übergeben wird zum Beispiel, dann wird das gebraucht, in Apostelgeschichte 8, Vers 3. Oder Jesus hat sich ganz der Fürsorge des Vaters hingegeben, ausgeliefert, 1. Petrus 2, 23. Oder Christus wurde von Gott ans Kreuz dahingegeben, um für unsere Schuld zu sterben. Da steht immer dieses griechische Wort dahingegeben. Und die Frage ist immer, woran wird jemand ausgeliefert? Wohin wird jemand dahingegeben? Und Paulus sagt es. Verdientes Urteil, wohin werden wir als Sünder dahingegeben? Schauen Sie, in Vers 24 steht es, in die Begierden ihrer eigenen Herzen. Und in Vers 26, in ihre eigenen entehrenden Leidenschaften. Dahin gibt Gott den Sünder dahin. Darin besteht also Gottes Gericht. Und das müssen Sie verstehen. Gott wirft den Menschen auf sich selbst zurück. Das ist der Punkt. Gott liefert den Menschen an sich selbst aus. Er liefert dich an deine eigenen Wünsche aus. In dem Moment, wo Gott den Menschen sich selbst überlässt, in dem Moment, wo Gott seine Sicherung wegnimmt, da kommt endgültig heraus, da quillt endgültig hervor, was am Bösen in unserem Herzen ist. Das geschieht hier. Und das hat eine unheimliche Folge. Verstehen Sie, das Böse, was der Mensch vorher tun wollte, daran wird er jetzt dahingegeben. Dem wird er jetzt ausgeliefert. Du wirst dir selbst ausgeliefert von Gott. Das ist sein Gericht. Was er vorher tun wollte, das muss er jetzt tun. Darauf bist du jetzt festgelegt. Davon kommt der Mensch jetzt nicht mehr weg. Erst wollte er sündigen, jetzt muss er sündigen. Paedoken, dahingegeben. Erst wollte er gegen Gott rebellieren, jetzt muss er gegen Gott rebellieren. Dahingegeben. Erst wollte er Gott ignorieren, jetzt muss er Gott ignorieren. Jetzt muss er ohne Gott leben. Dahingegeben. Und auf diese Gefahr will Paulus uns im Namen Gottes hinweisen. Er will sagen, wacht auf, ihr Sünder. Das ist eure Situation. Ihr seid dahingegeben. Ihr seid dahingegeben an euch selbst. Und das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Und die meisten Menschen, die realisieren gar nicht, in welcher bedrohlichen Lage sie sich befinden. Die wollen das auch nicht wahrhaben. Die merken das auch nicht. Die scheint das gar nicht zu stören. Die fühlen sich einigermaßen wohl mit ihren Götzen. Die sehen überhaupt keinen Anlass, sich davon zu trennen. Und es geht ihnen wie den Zuggästen in der berühmten Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt. Ich weiß nicht, ob Sie die vielleicht mal in der Schule gelesen haben. der Tunnel. Das spielt ausgerechnet an einem Sonntagabend. Ein junger Student fährt wie jede Woche mit dem Zug von seinem Heimatort in seine Unistadt, wahrscheinlich denkt Dürrenmatt an den Schnellzug von Bern nach Zürich. Und auf dem Weg nach Zürich durchquert der Zug jedes Mal einen kurzen Tunnel. Doch diesmal ist es irgendwie anders. Der Tunnel hört gar nicht mehr auf, obwohl der Zug fährt. Der Student wird immer unruhig. Der Zug kommt nicht mehr aus dem Tunnel raus, sonst kam er immer nach wenigen Sekunden aus dem Tunnel wieder raus. Der Tunnel hört gar nicht mehr auf. Irgendwann geht das Licht an. Aber die Mitreisenden, die lassen sich überhaupt nicht stören. Das Mädchen liest weiter in seinem Roman. Der Mann spielt weiter Schach gegen sich selbst. Der Schaffner versichert auf Anfrage, dass ja alles in Ordnung sei. Immerhin bewege man sich noch auf Schienen. Keiner gerät in Unruhe. Nur dieser Student, er hält es nicht länger aus. Er rennt nach vorn zum Führerhaus. Der Zug nimmt immer mehr an Fahrt auf. Schließlich erreicht der Student die Spitze des Zuges, sieht den verzweifelten Zugführer. Die Notbremse funktioniert schon nicht mehr. Die Notbremse versagt. Der Zug rast weiter. Und er rast immer schneller in den Abgrund. Und der Student schreit, was sollen wir tun? Und die Antwort des Zugführers, nichts. Gott ließ uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu. Ich weiß nicht, was Dürrenmatt genau mit dieser Geschichte sagen wollte. Es gibt viele Interpretationen, aber als ich bei Paulus studierte, was dahingegeben bedeutete, da musste ich an diesen Text von Dürrenmatt denken. Diese Abwärtsfahrt, diese Abwärtsspirale ausgeliefert. Der Mensch kann die Situation nicht mehr kontrollieren. Er rast auf den Abgrund zu, race to the bottom. Und dennoch, die meisten Mitfahrer, die machen weiter, als wäre nichts geschehen. Die spielen weiter Schach, die lesen weiter in ihrem Buch. Die sagen weiter, es ist alles in Ordnung, wie der Schaffner. Und dennoch, Gott hat die Sicherungen weggenommen, die der Mensch vorher ohnehin abschütteln wollte. Gott hat seine Gebote weggenommen. Gott hat seine Wahrheit weggenommen. Der Mensch ist sich selbst ausgeliefert. Er ist ausgeliefert seinem abgründigen Eigenwillen. Und jetzt muss der Mensch tun, was er immer wollte. Und so stürzt er ungebremst in Gottes Gericht hinein. Er stürzt auf Gott gewissermaßen zu. Gott ließ uns fallen und so stürzen wir denn auf ihn zu. Verdientes Urteil. Ich habe mich bei der Vorbereitung lange gefragt, und warum Paulus in Vers 25, Sie haben das vielleicht gemerkt, im Prinzip nochmal das Gleiche beschreibt wie in Vers 23, nämlich den Götzendienst. Warum wiederholt Paulus das dann nochmal? Bis ich den Zusammenhang mit Vers 24 verstanden habe. Und ich will Ihnen das einfach nochmal zeigen, weil es so gravierend ist. In Vers 23 sagt Paulus, Sie haben in Ihrem Hochmut Gott gegen die Götzen eingetauscht. Vers 23. Und dann sagt Paulus in Vers 24, und dann hat Gott sie da hingegeben. Dann hat Gott sie ihrem Willen ausgeliefert. Und jetzt, Vers 25, jetzt müssen sie so weitermachen wie in Vers 23. Deswegen wird das nochmal gesagt. Sie müssen weitermachen, wie sie erst weitermachen wollten. Weil Vers 24 dazwischen steht, weil Gott sie da hingegeben hat. Und jetzt, Vers 25, müssen sie weiter die Wahrheit gegen die Lüge eintauschen. Jetzt muss weiter das Geschöpf angebetet werden statt des Schöpfers. Jetzt muss man sich weiter und tiefer in den Götzendienst verstricken. Und damit ist Gottes Urteil immer noch nicht vollständig beschrieben. Wenn wir uns Gottes Urteil wie eine Urkunde vorstellen, das ist jetzt nur ein Bild, aber ich denke, das kann uns vielleicht helfen, diesen Zusammenhang zu sehen. Wenn wir uns Gottes Urteil wie eine Urkunde vorstellen, dann hat diese Urkunde zwei Seiten. Auf der Vorderseite stehen die Verse 24 und 25, dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zum Götzendienst. Und auf der Rückseite stehen die Verse 26 bis 32, die wir uns nächste Woche genauer anschauen wollen. Auf der Vorderseite steht, du bist dahingegeben an die Rebellion gegen deinen Schöpfer. Und auf der Rückseite der Urkunde steht, ab Vers 26, du bist dahingegeben an die Rebellion gegen die Schöpfung, gegen die Schöpfungsordnung und gegen die Mitgeschöpfe. Das ist dieser verzweifelte Zusammenhang. Zwischen Vorder- und Rückseite besteht ein zwingender Zusammenhang. John MacArthur hat diesen Zusammenhang so beschrieben. Zitat, er hat gesagt, wenn der Mensch sich vom Erfinder und Schöpfer der Natur abwendet, dann wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Wenn der Mensch sich vom Erfinder und Schöpfer der Natur abwendet, dann wendet er sich zwangsläufig auch von der Ordnung ab, die der Schöpfer der Natur gegeben hat. Das heißt, wo das Verhältnis zum Schöpfer nicht stimmt, wird auch das Verhältnis zur Schöpfung und zur Schöpfungsordnung, die Gott gegeben hat, beschädigt und belastet. Und das ist gewissermaßen die Doppelkonsequenz, die sich einstellt, wenn der Sünder auf sich zurückgeworfen wird, dahingegeben. Oder einfacher ausgedrückt, Götzendienst führt zu Unmoral. Und Paulus zeigt diesen Zusammenhang. Götzendienst führt zu Unmoral am Beispiel der Sexualität. Das ist nur ein Beispiel. Das ist nicht der einzige Bereich, in dem Menschen sündigen. Ab Vers 28 wird Paulus noch mehr als 20 weitere Sünden benennen, die größtenteils nichts mit Sexualität zu tun haben. Aber der Punkt, an dem Paulus diese Rebellion gegen die Schöpfungsordnung hier in Römer 1 besonders deutlich macht, ist die Sexualität. Und genauer gesagt, das Ausleben von Homosexualität. Und so wie Paulus Götzendienst als Rebellion gegen den Schöpfer ausweist, so bewertet er ausgelebte Homosexualität als Rebellion gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Ausgelebte Sexualität, sagt Paulus, ist Rebellion gegen die göttliche Schöpfungsordnung. Und so kommen diese Verse 26 und 27 zustande. Das ist die Rückseite der Urteilsurkunde. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und das ist nicht die Privatmeinung von Paulus, sondern die Bibel sagt, hier offenbart uns der lebendige Gott der Bibel seinen Willen und seine Wahrheit. Hier an dieser Stelle werden wir unser Bibelstudium am nächsten Sonntag fortsetzen. Das war ein hartes Stück Arbeit, was Paulus uns heute zugemutet hat. Und das tut weh. Es tut weh, sich diese Abwärtsspirale ehrlich vor Augen zu führen. Aber wenn wir die Situation des Menschen realistisch verstehen wollen, dann müssen wir uns dieser Wahrheit stellen. Alle stehen unter Gottes Zorn, sagt die Bibel. Alle sind drin in diesem Teufelskreis. Am Anfang steht die verweigerte Anbetung, Vers 21a. Und der zweite Schritt ist das verirrte Denken, Vers 21b bis 22. Und dann kommt der dritte Schritt, der verkehrte Glaube, Vers 23, der Götzendienst. Und dann kommt Gottes Schritt, verdientes Urteil. Gott liefert den Menschen an sich selbst aus. Und wenn das stimmt, dann ist eines klar. Aus diesem Teufelskreis kommt keiner allein raus. Keiner kommt da allein raus. Der ist zu stark, der ist zu dynamisch, der ist zu zwingend. Und wer das merkt, der schreit wie der Student in Dürrenmatts Kurzgeschichte. Was sollen wir denn tun? Und hier geht der Römerbrief, Gott sei Dank, anders aus als Dürrenmatts Text. Und wir flüchten erleichtert. Wir flüchten voller Freude und Dankbarkeit zurück zu Vers 16, wo Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es muss schon Kraft her, da steht das Wort Dynamis im Griechischen für Dynamit. Wer aus diesem Teufelskreis, aus dieser Abwärtsspirale rausgerettet werden muss, das kann nur ein Starker für uns tun. Und dieser Starke ist Jesus Christus, der sein Leben dafür opfern musste ans Kreuz, um die Strafe auf sich zu nehmen, die Sie und ich verdient gehabt hätten. Und der dann die Macht des Todes und die Macht der Schuld gebrochen hat durch seine Auferstehung. Und den wir deswegen anrufen können. Und zu dem wir jetzt, wenn wir schreien, was können wir jetzt tun? Wer hilft uns jetzt? Wer rettet uns jetzt? Die Antwort ist Jesus. Und zu ihm können wir hinflüchten. Und er hat versprochen, dass er uns nicht enttäuschen wird. Und damit kommen wir am Ende zurück zu dem Wochenspruch, mit dem unser Gottesdienst vorhin begonnen hat, wo Jesus sagt, es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, das heißt aus aller Welt, solche, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Es werden aus allen Winkeln der Welt Menschen in den Himmel kommen und gerettet werden. Die waren alle auch mal drin in dieser Abwärtsspirale. Aber Jesus hat sie da rausgerissen, weil sie ihm geglaubt haben. Und er macht das bis heute. Er macht das hier. Wer den Namen des Herrn anruft, sagt die Bibel, der wird gerettet. Und zwar auf ewig. Lass dich retten. Amen.